SRF 2 Kultur.
Umbau statt Neubau. Das ist, ganz kurz gesagt, die Devise des Münchner Architekten Muck Petzet. Merkwürdige Name, mögen Sie jetzt denken. Stimmt. Zur Welt kam er vor 50 Jahren als Claude Michael Sam Petzet. Genannt aber haben ihn alle immer nur Muck. Muck Petzet. In München und Berlin studierte er Architektur, dann arbeitete er bei Herzog und de Meuron in Basel und seit 20 Jahren hat er sein eigenes Büro in München. International bekannt wurde Muck Petzet vor 2 Jahren mit seinem Auftritt an der Architekturbiennale in Venedig. Dort kuratierte er den deutschen Pavillon unter dem Motto Reduce, Reuse, Recycle.
Gutes Beispiel ist vielleicht, wenn ich sage, Reduce wäre, wenn ich Wasser direkt aus dem Wasserhahn trinke. Ja. Reuse wäre zum Beispiel dieses Mehrwegsystem, die Glasflasche, die ich immer wieder befüllen kann. Und Recycling ist dann die Flasche, die ich dann in den Container werfe, die wieder eingeschmolzen wird, aber letztlich dann materiell transformiert.
Dieses Wertesystem aus der Abfallwirtschaft überträgt Muck Petzet auf die Architektur. Die Idee hat mich so fasziniert, dass ich zu ihm nach München gereist bin. Am Mikrofon zur heutigen Passage begrüßt sie Sandra Leis. Ein regnerischer Tag in München, ich suche die Landwehrstraße 37 im Bahnhofsviertel und lande schließlich in einem Hinterhaus aus der Nachkriegszeit. Das Architekturbüro im 4. Stock ist ein großzügiges Loft ohne jeden modischen Firlefanz. Der Architekt Muck Petzet erklärt, wie das Gebäude früher genutzt wurde.
Das war ein Lagergebäude für die Münchner Innenstadt. Hier in den Räumen war Beate Use und nebendran ein Teppichhändler.
An den langen Holztischen arbeiten heute 10 Architektinnen und Architekten. Die gesamte Fläche beträgt 400 Quadratmeter.
Also es ist ein großer räumlicher Luxus. Aber mir war wichtig, dass wir hier kochen können und zusammen essen. Deswegen gibt es diese riesige Küche.
In dieser riesigen Küche sitzen wir jetzt und Muck Petzet erzählt, was er als Architekt immer wieder erlebt hat.
Ja, es passiert immer wieder, ganz lustigerweise, dass Bauherren zu uns kommen, sagen, sie möchten gerne ein Haus von uns gebaut bekommen. Und fast immer steht schon ein Haus auf diesem Grundstück, was bisher quasi, was in der Rechnung dieser Bauherren gar nicht existiert. Die denken es schon weg und es sind oft einfache Siedlungshäuser, 50er Jahre, ganz typisch, die natürlich sehr, sehr klein sind, sehr beengt. Und den heutigen Ansprüchen so eines Bauherrn nicht mehr genügen. Und in dem Fall hatte ich die Bauherren zunächst überzeugen können, dass es doch interessant wäre, dieses Gebäude zu behalten und umzubauen, wesentlich zu erweitern. Letztlich hat sich aber wirklich der ursprüngliche Wunsch der Bauherren durchgesetzt, es doch abzureißen und neu zu bauen. Weil einfach die Raumhöhe im Keller wirklich mit 1,80 Meter schon äußerst gering war und der Keller auch undicht war. Also es gab ein Feuchtigkeitsproblem und dort haben wir ganz lang diskutiert, kann man das nicht sanieren, abdichten und so weiter. Und letztlich haben die Bauherren sich dann geweigert im Prinzip, diesen Bestand zu halten, wegen diesen schlechten Voraussetzungen. Und wir haben dann gesagt, gut, wenn wir das dann machen, dann versuchen wir aber einen umso nachhaltigeren Neubau zu machen und haben dann einen kompletten Holzbau aus massiven Holzwänden jetzt hier realisiert und so auch im Sinne der grauen Energie, der CO2-Speicherung dann letztlich doch etwas Positives gemacht.
Was graue Energie ist, erklärt Petzet so.
Das sind eben, ja, man nennt das graue Energie, weil es quasi unsichtbar ist. Das sind die bei der Herstellung aufgewendeten Energien, Das heißt, es geht los natürlich bei der Materialherstellung. Ein ganz großer Teil entsteht nämlich bei der Zementherstellung. Da wird sehr viel Energie aufgewendet. Und diese Energien, die notwendig sind, um etwas herzustellen und letztlich auch beim Kunden zum Kunden zu bringen, das nennt man graue Energie, weil die steckt in den Dingen und wir nehmen sie nicht wahr. Also gerade im Gegensatz bei Gebäuden, wo es ja eine sehr große Diskussion gibt, meistens, also gerade in Deutschland, um Energieeffizienz, da wird eigentlich sehr einseitig nur die verbrauchte Heizenergie betrachtet und gar nicht die Energie, die notwendig ist, um zum Beispiel Dämmungen herzustellen oder letztlich auch Gebäude herzustellen.
Irgendwo habe ich gelesen, dass Sie sagen, die meisten machen nur eine Milchmädchenrechnung. Können Sie diese Milchmädchenrechnung noch ein bisschen plastisch mir schildern?
Ja, also da muss man dazu sagen, natürlich die Schweiz ist vorbildlich. Ja. Also dort gibt es diese Lebenszyklusbetrachtung schon in den Normen verankert. Deutschland ist hier ein Entwicklungsland. Ein gutes Beispiel hier in München wird gerade ein sehr großes Gebäude abgerissen, neu gebaut mit der gleichen Nutzung. Und das ist das sogenannte Gesundheitshaus, also ein öffentliches Gebäude der Stadt München, was komplett in Stand gehalten ist, komplett in Schuss ist. Man denkt tatsächlich hier etwas Positives für die Energieeinsparung zu machen. Also es ist ein Gebäude aus den 60er Jahren. De facto haben wir nachgerechnet, dass sich das frühestens in 50 Jahren überhaupt die Herstellungsenergie wieder amortisiert hat, die man jetzt aufwendet. Und wenn man das dann wieder abreißt in 50 Jahren, dann hat man einfach nur Energie verschwendet und keine einzige eingespart. Wenn man noch die Faktoren dazu nimmt, dass die Herstellungsenergien mit meistens sozusagen schmutziger Energie hergestellt, also Zementindustrie zum Beispiel, da werden ja keine nachhaltigen Energiequellen eingesetzt in der Industrie. Dann schaut die Bilanz sogar noch schlechter aus. Ja, also wenn man wirklich die CO2-Bilanz macht, dieser Maßnahme, dann amortisiert sich das vielleicht in 100 Jahren. Und das meine ich mit Milchmädchenrechnen oder mit Scheuklappen. Man denkt wirklich, man tut etwas Gutes, macht man eigentlich einen Umweltfriefel mit unter der Maßgabe, eigentlich was Positives zu tun.
Kann man also sagen, diese graue Energie ist versteckte Energie?
Ja, es ist einfach die Energie, die vor uns schon aufgewendet wurde in dem Fall. Das heißt, es erfordert natürlich ein erweitertes Denken mit in Lebenszyklen und nicht kurzfristig in Heizenergierechnung.
Muck Petzet also schaut nicht nur die Heizkostenabrechnungen an, sondern denkt in Lebenszyklen. Seine Grundhaltung definiert er so.
Eigentlich geht es uns um den Wert des Vorhandenen sehr stark auch. Das heißt, ob das jetzt ein Neubau ist, natürlich ein Umbau, es ist immer irgendwas da. Also ist es kann der Ort sein beim Neubau. Ja, auch dort wird sehr, sehr viel bestimmt von Vorhandenem, von der Umgebung, von den meinetwegen Bäumen auf dem Grundstück und beim Vorhandenen, was mich sehr persönlich sehr stark jetzt auch theoretisch beschäftigt hat, wird auch die ganze Architektur richtiggehend bestimmt von dem, was vorher da war. Und diese Offenheit dem Vorhandenen gegenüber, dieser Respekt, das ist eigentlich das, was sich durch alle Projekte zieht.
Gibt es auch Vorbilder, also andere Architekten, Architektinnen, die das auch schon gemacht haben?
Ja, ganz große Vorbilder sind Lacreton und Vassal, die französischen Architekten, die eben diesen Respekt wirklich beispielhaft leben. Wirklich ihre Grundhaltung wird auch bestimmt der Arbeit mit dem Vorhandenen. Das heißt, das ist nicht nur ja vorhandene Architektur, das ist auch vorhandene vorhandene Sozialstruktur, Geschichte des Ortes. Und da, die haben ganz beispielhafte Arbeiten in dieser Hinsicht gemacht. Also auch bis hin zur Vermeidung von Eingriffen. Ja, also das, was wir auch was in der Biennale herausgearbeitet haben, dass es auch Vermeidungsstrategien gibt. Und sie haben diesen tollen Platz, diese Platz-Nichtgestaltung gemacht. Sie haben also einen Wettbewerb gewonnen für eine Platzgestaltung und haben dann ihr Projekt daraus entwickelt, eben nur die Wahrnehmung auf diesen Platz zu ändern, also die Bewohner, Politiker zu überzeugen, dass der Platz, so wie er ist, eigentlich schon gut ist und gar nicht verändert werden muss, sondern das Geld viel sinnvoller in eine ständige Instandhaltung und Pflege gesteckt wird. Und das haben sie geschafft, also das als Projekt, nichts zu tun im Prinzip, sondern nur die Wahrnehmung auf das Vorhandene zu ändern.
Das französische Architektenpaar Anne Lacaton und Jean-Philippe Vassal hat beim erwähnten Platz, der sich in Bordeaux befindet, die radikalste aller Varianten gewählt. Sie haben nichts Neues entworfen, sie haben nur eine regelmäßige Pflege angeregt. Das war vor 18 Jahren absolut außergewöhnlich und wäre es auch heute noch. Denn eine solche Haltung kratzt am gängigen Bild des Architekten.
Das Bild des Architekten, auch wie ich es ja, noch zum großen Teil in mir habe, ist tatsächlich der Schöpfer, der die Vision der neuen Welt entwirft, das sensationell neue Gebäude. Und es war mir aber auf der anderen Seite immer sehr natürlich zu sagen, wieso, wenn da schon was Gutes ist, wieso soll ich das neu erfinden? Gerade im Umgang mit dem Bestand hat sich da eine andere, bei uns hier, wirklich kann man sagen im Büro, eine andere Haltung entwickelt, zuerst immer wieder zurückzuschauen, immer muss ich da was Neues machen, kann ich nicht was Vorhandenes hernehmen? Dieses Hinterfragen und im Prinzip statt diesem Entwurf, also sozusagen einer theoretischen Idee, die zu projizieren, quasi auf irgendeine vorhandene Situation, wirklich die vorhandene Situation zu nehmen und weiterzuentwickeln. Das ist eine Haltung, die ich aber jetzt zunehmend, die sich verbreitet, würde ich sagen, weil viele natürlich sich mit Umbau beschäftigen, weil wenn man realistisch ist das unsere Zukunft, auch unseres Berufs. Also es geht nicht mehr darum, wie in den vielleicht 50er Jahren oder natürlich auch, sagen wir mal, zum Anfang der Moderne ein Gegenbild zu entwerfen zur vorhandenen schlechten Welt, sondern es geht darum, mit den vorhandenen Ressourcen sinnvoll umzugehen und die vorhandene Architektur zukunftsfähig zu machen. Das ist unsere große Aufgabe. Das heißt, diese Haltung ändert sich und wird sich noch stärker ändern.
Wo liegt denn für Sie der Unterschied oder gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen Neubau und Umbau?
Von unserem Ansatz her gibt es keinen Unterschied, weil wir uns auch beim Neubau im Prinzip mit vorhandenen Dingen immer auch auseinandersetzen. Natürlich ist sozusagen die Bestimmung des Entwurfs durch das Vorhandene stärker in einem Umbau, weil wir sehr stark eingehen auf schon vorhandene Architektur, während vielleicht bei einem Neubau noch gar nichts da ist. Und insofern kommt sozusagen ein ganz starker Partner hinzu, also neben dem Architekten und dem Bauherrn gibt es sozusagen als dritten vielleicht den Architekten, der das damals gebaut hat, oder eben das Gebäude selber, was wir einfach als Partner ernst nehmen und was wir mitnehmen wollen.
Muck Petzet, man hört es, ist ein besonderer Mensch, einer, der sich Gedanken macht, auch zur Geschichte eines Gebäudes. Woher kommt dieser umsichtige Umgang mit dem Bestehenden?
Ich denke, dass ich natürlich auch über meine Familie geprägt bin dort. Also mein Vater ist Kunsthistoriker, war in der Denkmalpflege tätig sehr lange, ist immer noch tätig da. Und wir haben natürlich sehr viel Architektur angeschaut, immer während der Ferien. Und ich habe allerdings dann erst Philosophie studiert und habe aber gemerkt, dass mir das, das war mir zu theoretisch. Und habe dann Zivildienst gemacht und konnte dann einen Sonderurlaub bekommen, wenn ich ein technisches Studium anfange, weil dort nur einmal im Jahr Immatrikulation war, und habe mich dann einfach spontan für Architektur entschieden. Also es war nicht ein lange gehegter Wunsch, sondern dann irgendwo Zufall, wobei ich im Nachhinein denke, eben auch schon eine gewisse Prägung durch die Familie.
Prägung durch die Familie, insbesondere durch den Vater Michael Petzet, der viele Jahre lang der oberste Denkmalschützer von Bayern war. Da liegt die Frage auf der Hand, welche Rolle der Denkmalschutz für den Sohn spielt.
Der Denkmalschutz spielt momentan noch eine sehr wichtige Rolle, weil das Bewusstsein eben nicht vorhanden ist so stark, dass vorhandene Gebäude per se eine gewisse Existenzberechtigung haben, weil einfach darin so viel Energie gebunden ist. Dieses Bewusstsein existiert noch nicht. Oft ist es der Denkmalschutz als einziges, der Dinge retten kann. Deswegen auch oft der Ruf, kann man das nicht unter Denkmalschutz stellen? Das ist eigentlich nur ein Ausdruck dessen, dass es eben uns an Respekt vor dem Vorhandenen mangelt. Aber momentan noch notwendig.
Haben Sie sich noch nie mit einem Denkmalschützer gestritten, auch bei einem Umbau?
Doch, schon sehr heftig, weil da oft sehr theoretische Ansätze vorhanden sind. Also ein Parkett zum Beispiel haben wir uns heftigst gestritten. Wir haben gesagt, wir können das Parkett ausbauen. Wir bauen eine Fußbodenheizung ein in ein historisches Gebäude. Es ist sehr wichtig, weil wir das ganze Haus auf Niedertemperaturheizung umgestellt haben. Und dann war die theoretische Meinung, das Parkett auszubauen, würde es sozusagen seine Gültigkeit als Denkmalsubstanz verlieren. Da bin ich zum Beispiel vollkommen anderer Meinung. Ich glaube, also wir haben auch das Parkett tatsächlich ausgebaut, überarbeitet, wieder eingebaut, teilweise ergänzt. Das halte ich für eine ganz traditionelle und richtige Vorgehensweise.
Also Sie sehen sich nicht unbedingt als Denkmalschützer, sondern als, wenn ich so sagen darf, als Weiterentwickler.
Genau. Wobei natürlich der Denkmalschutz, wie gesagt, eine wichtige Rolle hat und wir den auch natürlich ernst nehmen. Und das kann auch eine sehr fruchtbare Auseinandersetzung sein. Das muss nicht immer so ein Streit um Details sein, sondern wir haben oft festgestellt, dass dieses sehr grundsätzlich konservative Denken entspricht uns auch sehr stark.
Ganz einfach gefragt, wo unterscheiden Sie sich vom Denkmalschutz?
Ja, wir sehen die Weiterentwicklungsmöglichkeit wichtiger, also als dann eine rein konservative Substanzerhaltung. Also wenn ich ein Haus umbaue aus den 20er Jahren, dass wir zum Beispiel so Dinge einbauen wie eine nachhaltige Heizung und dann auch Eingriffe machen, die das Haus vielleicht in seiner Logik so weiterentwickeln, dass es heutigen Notwendigkeiten viel besser gerecht werden kann. Wir folgen aber natürlich im Denkmalschutz in vieler Hinsicht, dass wir Fenster nachbauen, nach historischer Machart, handwerklich und so weiter. Aber natürlich sehen wir sowohl das konservatorische Anliegen als auch aber die Weiterentwicklung. Also wir versuchen, das beides zu einer Lösung zu bringen.
Vor 2 Jahren hat Mug Petzet an der Architekturbiennale in Venedig den deutschen Pavillon kuratiert. Die Projekte, die er dort vorgestellt hat, sind beispielhaft für das Motto Reduce, Reuse, Recycle.
Reduce, Reuse, Recycle ist die sogenannte Abfallhierarchie. Das heißt, es sind nicht nur 3 unterschiedliche Methoden, sondern es ist ein Wertesystem. Es geht davon aus, dass tatsächlich der geringste Eingriff der beste ist. Das heißt, wenn ich Abfall vermeide, also reduziere, vermeide, dann habe ich natürlich das Beste getan. Reuse ist die Weiterverwendung. Die Weiterverwendung natürlich idealerweise möglichst 1:1, so wie das Ding schon ist. Also ein gutes Beispiel ist vielleicht, wenn ich sage, Reduce wäre, wenn ich Wasser direkt aus dem Wasserhahn trinke. Reuse wäre zum Beispiel dieses Mehrwegsystem, die Glasflasche, die ich immer wieder befüllen kann. Und Recycling ist dann die Flasche, die ich dann in den Container werfe, die wieder eingeschmolzen wird, aber letztlich dann materiell transformiert. Das heißt, da wird wieder sehr viel Energie und Ressourcen eingesetzt. Deswegen ist es sozusagen das Schlechteste. Also es ist wirklich ein Wertesystem, was für die Abfallwirtschaft entwickelt wurde. Grundgedanke dieser Ausstellung war, kann man dieses Wertesystem nicht auf die Architektur anwenden und was für Strategien kann man dann sozusagen herausfiltern, die diesen drei Kategorien entsprechen. Das heißt, denke auch, dass mit das Interessanteste war, inhaltlich, dass es tatsächlich ja Vermeidungsstrategien gibt, die man anwenden kann. Und bis dahin, also die wichtigste klarste ist tatsächlich die Wahrnehmung. Also das heißt, das Beispiel, was ich genannt hatte von Lacaton Vassal oder was wir dort gezeigt haben, dass es ja möglich ist, Dinge zu ändern, nur dadurch, dass man sie anders betrachtet. Dadurch entsteht eine Umwertung. Es gibt ein schönes Beispiel von Merlin Bauer, einem Künstler in Köln, der zum Beispiel eine Preisverleihung für vorhandene Gebäude durchgeführt hat, oft 50er, 60er Jahre Bauten, die auch teilweise abgerissen werden sollten, hat also Preisverleihungen organisiert mit Laudatio, Publikum und so weiter, angekündigt in der Presse, also wie wenn man jetzt einen Neubau prämieren würde. Und dadurch tatsächlich das Bewusstsein verändert hat, da muss doch irgendwas Wertvolles sein. Ja? Also man und sieht dann anders hin und merkt, aha, da ist wirklich eine Qualität vorhanden, die man vorher nicht gesehen hat. Und dadurch im Prinzip vermeidet man, ja, deswegen reduce, vermeidet man eine unnötige Änderung dieser vorhandenen Situation.
Die Wahrnehmung ist eine Strategie, die Sie auch in Ihrem Katalog aufführen. Welche anderen sind Ihnen auch noch wichtig?
Ja, natürlich ganz unsexy noch die Instandhaltung. Ja. Das ist übrigens ganz toll in der Schweiz. Immer wenn ich da hinkomme, bin ich begeistert, wie dort instand gehalten wird. Das ist so ein wertschätzendes Vorhandenen über Jahrzehnte immer wieder spürbar. Und das ist natürlich eine, sagen wir vielleicht bei Architekten nicht beliebte, weil natürlich die Veränderung auch ganz gering ist und die Maßnahme kann aber sehr wichtig sein, um das Vorhandene einfach zu halten. Wichtig ist auch noch das Verhalten. Ja? Also das Verhalten, durch Verhaltensänderung, man hat festgestellt, dass es bis zu 50% plus minus zum Beispiel des Energieverbrauchs ausmacht, das Verhalten. Das heißt,
50%?
Ja, man kann nur durch Änderung des Verhaltens 50% Energie einsparen.
Werden Sie konkret? Wie machen Sie es?
Ja, das ist ein typisches Beispiel. Also die Frage ist ja, sind wir dazu überhaupt ermächtigt, sagen wir mal, weil ich bin jetzt in einem großen Mietshaus und ich kriege einmal im Jahr so eine Heizungsabrechnung und weiß gar nicht, was passiert eigentlich gerade. Also das heißt, es fehlt ja da eine Transparenz. Deswegen gibt es ja auch Modellvorhaben, wo man sagt, man schafft diese Transparenz, man hat wie so eine 1:1 Live-Möglichkeit zu sehen, was verbrauche ich gerade, was hat das für Auswirkungen, man kann das spielerisch machen, man kann mal schauen, wann schalte ich das ab. Das sind sehr einfache Maßnahmen, die im Vergleich jetzt zu Austausch der Fenster, also das Übliche, wo man jetzt gerade in Deutschland sofort dran denkt, Energiesparen, das sind immer technisch sehr aufwendige und energetisch sehr aufwendige Maßnahmen, statt sozusagen so einfach das Verhalten zu ändern.
Im Katalog zur Architekturbiennale stellt PZ insgesamt 11 Strategien vor.
Es gibt natürlich bei Reuse sind es sozusagen die traditionellen Umbaustrategien von Renovieren, ja, bis hin zu, wir haben es genannt, Redesign, das heißt eine sehr weitgehende Änderung des Vorhandenen, aber immer noch spürbar, die Architektur, die mal da war, ist noch spürbar. Konversion natürlich.
Was ist das?
Umnutzungen, dass man dem Vorhandenen eine neue Nutzung gibt. Also auch Nutzung zu entwerfen, beschäftigt uns sehr stark. Man kann vorhandene Nutzung modifizieren oder wirklich eine neue Nutzung finden. Das wird uns als Architekten viel mehr beschäftigen in Zukunft. Dann auch natürlich klassisch der Anbau, Addition haben wir das genannt, aber auch das Gegenteil, Subtraktion. Das heißt, auch ein Abbruch kann ein sehr kreativer Prozess sein. Also Subtraktion wird oft ja, leider nur von quasi Abbruchunternehmern gemacht und das sollte mehr von Architekten gemacht werden. Dann die Recycling-Strategien. Da haben wir festgestellt, sind Gebäude natürlich sehr schlecht recycelbar. Das beste Recycling von Gebäuden ist einfach, sie 1:1 weiter zu verwenden. Und das ist dann eigentlich schon wieder Reuse. Also wir haben festgestellt, dass es einfach das Recycling wirklich das Schlechteste ist, was man mit einem Gebäude machen kann.
Nach dem Zweiten Weltkrieg musste Deutschland wieder aufgebaut werden. In den 1950er bis 1970er Jahren wurden Rathäuser, Kirchen, Museen oder auch Schwimmbäder buchstäblich aus dem Boden gestampft. Diese Gebäude haben heute ein massives Imageproblem. Ihnen droht nicht ein Recycling, sondern der Abriss. Die Süddeutsche Zeitung hat dazu geschrieben: Wir können es uns nicht leisten, Gebäude nach 40 Jahren auf den Müll zu kippen.
Also wir leisten es uns noch. Ja. Aber ich bin auch absolut dieser Meinung, alle reden von Energieeinsparung, Effizienz. Wir müssen, statt Effizienz müssen wir an Effektivität denken. Und es ist einfach nicht effektiv, vorhandene Dinge wegzuschmeißen. Im Müllbereich kennen wir das. Ja. Da wissen wir, sind wir Deutschen stolz darauf, dass wir angeblich Recycling-Weltmeister sind. Das ist eigentlich auch ein falscher Stolz, weil wir müssten Vermeidungsweltmeister sein.
Was glauben Sie, hat das vielleicht auch damit zu tun, dass gerade in Deutschland vieles schnell aufgebaut werden musste nach dem Krieg und jetzt reißt man das halt wieder ab, so im Sinne von Tabula rasa, jetzt machen wir was Richtiges, oder liege ich da falsch?
Das ist eine sehr starke Meinung auf jeden Fall. Also was dahinter steckt, ist natürlich eine Nicht-Wertschätzung oder eine oft auch Verdammung. Ja, gerade der Städtebau der Moderne wird ja gerne als unmenschlich und Irrtum und Fehlleistung bezeichnet. Gerade auch Gebäude 70er Jahre werden nachgerade noch als furchtbar und hässlich empfunden, wie als Bausünden, die man jetzt quasi wieder gut machen würde. Ich finde, dass alles eine Existenzberechtigung hat. Das heißt aber nicht, dass es ja auch alles 1:1 so bleiben muss, wie es ist. Und wir haben ja jetzt zum Beispiel bei den Plattenbauten, die wir umgebaut haben, einen Weg gefunden, dass dieses, was ja als ganz besonders unmenschlich und schrecklich gilt, so weiterzuentwickeln, dass etwas Neues entsteht, aber gleichzeitig das Vorhandene weiterlebt.
Bleiben wir doch beim Beispiel Plattenbauten, die Sie ja umgebaut haben. Wie haben Sie die ganz konkret menschlicher gemacht?
Ja, es ging ganz konkret auch um funktionale Dinge, das heißt Erschließung, bessere Grundrisse. Und da stellt sich ja der Plattenbau als sehr, sehr wandlungsfähig heraus, ja, weil das ist ja ein Bausystem. Wir haben dieses Bausystem im Prinzip, wir haben uns da in so ein quasi Denken eines Plattenbaukombinats hereingedacht, ja, und haben gesagt, okay, was hätten die gemacht, wenn sie noch einen Schritt weitergegangen wären und dieses Bausystem noch stärker modifiziert hätten? Und wir haben im Prinzip aus diesem einen Haustyp haben wir 5 verschiedene Typologien entwickelt und gleichzeitig uns sehr stark mit dem Maßstab beschäftigt. Wir haben den Maßstab, also wir haben nochmal im Inneren das Funktionale verbessert, was ich größere Balkone und so weiter, bessere Eingänge. Und wir haben dann den Maßstab vergrößert, statt ihn zu verkleinern, dadurch, dass wir ein großes gemeinsames Dach über diese Zeilen gelegt haben und sozusagen das, was angeblich schlecht war, nämlich der zu große Maßstab, wird meistens besser, wenn man ihn noch größer macht.
Was ist ein großer Maßstab? Was ist damit gemeint im Plattenbau?
Ja gut, das sind Blöcke, Häuserblöcke, die sind teilweise so insgesamt dann 180 Meter lang, ja, oder so ein großer Block 180 mal 250 Metern. Und ein großer Vorwurf, den man Plattenbauten immer gemacht hat, dieser unmenschliche Maßstab. Ja, also ein Siedlungsbau, der nur nach der Optimierung der Bauprozesse entstanden sei, angeblich. Ja, also das sind auch im Prinzip Vorurteile, weil man hat sich da sehr wohl auch Gedanken gemacht, so sehr wohl auch städtebaulich gedacht. Aber man hat dann einfach aus Rationalisierungsgründen natürlich schon starke Vereinfachungen gemacht und ist Kompromisse eingegangen, hat einfach auch wenig getan, zum Beispiel für die Außenräume, für die Außenanlagen. Aber was mir da sehr wichtig war, ist, den Grundgedanken auch zu halten, dass das Gemeinsame, also der sozialistische Gedanke, kann man sagen, der Boden gehört allen. Ja? Also da gibt es dann bei uns keine Mietergärtchen und eine Vermischung oder diese Diversifizierung nach halb privat, Viertel öffentlich und so weiter, das, was wir noch in dem Studium gelernt haben, sondern diesen Grundgedanken zu halten, dass der Grund allen gehört, dass sozusagen die Grünfläche ist einfach öffentlich und dafür sind zum Beispiel die Rückzugsräume des Privaten, die Balkone dann sehr gut nutzbar, sehr groß ausgebaut und tatsächlich auch sehr gut abgeschottet untereinander.
Sie hören auf SRF 2 Kultur die Sendung Passage. Mein Name ist Sandra Leis. Ich habe mich mit dem Münchner Architekten Muck Petzet über die Grundlagen seiner Arbeit unterhalten. Sein Konzept stammt aus der Abfallwirtschaft und lautet Reduce, Reuse, Recycle. Nun verlassen wir sein Büro und fahren mit der U-Bahn raus ins Olympische Dorf, das heute zu den beliebtesten Wohngebieten Münchens gehört. Erbaut hat das Olympische Dorf der Münchner Architekt Günter Eckert für die rund 12.000 Athletinnen und Athleten, die 1972 an den Olympischen Sommerspielen teilgenommen haben. Das Olympische Dorf steht unter Ensembleschutz. Das heißt, das Äußere der Gebäude ist denkmalgeschützt. Gebaut wurde es von Anfang an mit der Idee, dass es nach der Olympiade als Quartier für Studentinnen und Studenten dienen soll. Das war für die 70er Jahre sehr fortschrittlich. Herzstück des Olympischen Dorfes ist seit 40 Jahren das sogenannte Gemeinschaftszentrum, bekannt unter dem Namen Alte Mensa. Hier befinden sich nicht nur die Büros des Studentenwerks, sondern auch die legendäre Bierstube und die Olli-Disco, verschiedene Werkstätten, ein Waschsalon und eine Kindertagesstätte. Der große Esssaal aber, in dem sich die Sportlerinnen und Sportler einst verpflegt hatten, fand bei den Studenten wenig Anklang. Sie aßen tagsüber lieber in der Innenstadt, wo sie auch ihre Vorlesungen und Seminare besuchten. Deshalb wurde der Mensa-Betrieb vor 16 Jahren eingestellt. Danach stand die Mensa die meiste Zeit leer. Heute dient die einstige Mensa als Lesesaal. Zwischen 2009 und 2012 haben Muck Petzet und sein Team das zweigeschossige Gemeinschaftszentrum umfassend saniert. Die äußere Hülle aus Glas, Stahl und Beton haben sie detailgetreu rekonstruiert, das Innere neu geordnet. Der Architekt führt mich durch das frisch renovierte Gebäude.
Wir gehen jetzt hier zum ganz wichtigen Teil. Das ist nämlich der Waschsalon für diese über 2000 Studenten. Also natürlich eine sehr zentrale Nutzung. Jetzt könnte es sein, dass wir nicht reinkommen, weil das ist so günstig hier zu waschen. Okay. Es ist so günstig hier zu waschen, dass hier natürlich verhindert werden soll, dass außer Studenten noch jemand wäscht. Ich glaube, es kostet irgendwie 30 Cent hier, eine Waschmaschine.
Und das war denn während des Olympiadorfes auch schon der Waschsalon?
Nein, das war ein Café hier. Also hier war ein Café. Nachher war von den Studenten eine sogenannte Tutoria, also wo die Tutoren eine Art Kulturprogramm gemacht haben. Und dann war während des Umbaus hier eine Kinderkrippe drin. Und schließlich jetzt ein Waschsalon. Also es hat sehr viele unterschiedliche Nutzungen hinter sich. Was man hier noch sich vorstellen kann, also wir haben das ja im Prinzip im Geist der 70er Jahre umgestaltet. Das sah völlig anders aus. Das heißt, hier gab es abgehängte Decken, einen völlig anderen Bodenbelag. Und wir haben aber uns natürlich auch mit dieser Zeit sehr stark beschäftigt und für uns war klar, diese Architektur war bestimmt durch die Struktur, durch die Gebäudestruktur war eigentlich das Gestaltungsmittel und die war hier unsichtbar durch die abgehängten Decken. Wir haben die also, deswegen zeigen wir die. Die ist also das Gestaltungsmittel, wie Sie sehen im Innern jetzt hier die Tragstruktur wieder offen und auch die Gebäudetechnik. Das heißt, ganz typisch war ja die Freude an dieser Technologie, also Röhren, Haustechnik wollte man zeigen, waren durchaus ein Gestaltungsmittel. Das haben wir hier im Prinzip nachempfunden. Das heißt, wir haben hier komplett offen verlegte neue Leitungen, die Elektroinstallationen, alle Installationen sind sichtbar und das war erstaunlicherweise extrem schwierig, weil weder die Handwerker noch die Haustechnikplaner sind das mehr gewohnt, also es war ja quasi fast mal Standard, so sorgfältig umzugehen. Ja? Also als Elektroplaner typischerweise sagt man, da ist eine Steckdose und irgendwo da ist eine Lampe, aber was dazwischen passiert, also wie jetzt der Strom von da nach da kommt, das interessiert den nicht. Das heißt, wir waren dann gezwungen, letztlich auch sehr viel dieser Planungen zu machen, um das überhaupt in diese Ordnung herstellen zu können. Was man auch gesehen hat, ist diese Gestaltung durch die Farben, natürlich auch so eine Art 70er-Jahre-Idee, dass verschiedene Funktionen, hier verschiedene Farben, die ganzen Erschließungsräume, die haben wir so als innere Straßen interpretiert. Die sind alle in diesem Olympia hellblau, was auch sozusagen als Leitsystem vor dem Haupteingang aufhört. Und die ganzen Sanitärräume wie der Waschsalon sind in diesem Olympia grün. Und wir sehen jetzt gleich den Lesesaal. Muss wahrscheinlich ein bisschen leise sein. Der ist in allen Regenbogenfarben des Olympia Waldis gehalten.
Wo früher Athletinnen und Athleten gegessen haben, beugen sich heute Studenten über ihre Bücher und arbeiten auf ihren Laptops. Muck Petzet und ich stehen in diesem großen, hellen Lesesaal. Konzentration ist physisch spürbar. Konzipiert ist dieser Lesesaal multifunktional. Er wird für Veranstaltungen aller Art genutzt und er dient als Kinosaal, weshalb eine Wand in schlichtem Weiß gehalten ist.
Das Gebäude hat ja nicht nur diese Mensa-Nutzung, sondern hier ist zum Beispiel komplett neuer Verwaltungstrakt eingebaut worden. Das Gebäude war viel zu groß für die studentische Nutzung. Daher hat sich das Studentenwerk entschlossen, hier mit dem Beratungszentrum einzuziehen. Vorher gab es zum Beispiel diese Hälfte hier, gab es schon. Und wir haben das ergänzt und haben den ganzen Flügel als Beratungszentrum konzipiert. Was natürlich auch hier zum Beispiel sichtbar ist, wir sind jetzt in einem Treppenhaus. Diese Treppenhäuser, also es gab keine barrierefreie Erschließung des Gebäudes, zum Beispiel das obere Stockwerk war nur über außenliegende Treppen erschlossen. Daher gab es sowohl natürlich keine Barrierefreiheit als auch Brandschutzprobleme, fehlende Treppenhäuser, fehlende Fluchtwege. Das haben wir hier zum Beispiel, dieses Treppenhaus führte vorher nur nach unten. Wir haben das ergänzt nach oben. Da gab es keinen Aufzug, den Aufzug haben wir ergänzt, sodass man denkt aber, ja, wenn Sie sich die Details anschauen, das ist das Treppengeländer, was vorhanden war, das ist das neue Treppengeländer. Das ist natürlich alles identisch. Wir haben die Dinge einfach übernommen, kopiert, sodass ein neues Ganzes entstanden ist. aber die ganzen Funktionen natürlich jetzt erfüllt sind. Das heißt, es gibt genügend Rettungswege und das Gebäude ist in allen Stockwerken barrierefrei erschlossen. Man kann im Prinzip überall auch im Rollstuhl hin und wo wir hier gehen, das sind natürlich neue Flusssysteme zum Beispiel, die jetzt Gebäude verbinden und auch Fluchtwege herstellen. Und hier sind wir jetzt in dem obersten Bereich des Treppenhauses. Da haben wir so eine kleine Gedächtnisecke für den Architekten des Hauses konzipiert. Und da sieht man seine Vision. Das ist eine nicht so bekannte Vision, sagen wir, späten 70er Jahre, die sogenannte Röhre. Er hat gesagt, die ganze Welt, Architektur der Welt, könnte sich in eine einzige Struktur verdichten, die als Röhre um die ganze Welt gespannt ist und die ganze Menschheit verbindet. Und diese Vision hat er komplett durchgearbeitet, bis hin, was ich energetische Lösungen auf Windkraftwerke, die Landwirtschaft, hat sich alles ist bis ins Detail überlegt und war wirklich total fasziniert von dieser Vision, die für ihn letztlich dann auch die ganze Menschheit weiterentwickeln würde. Und wir fanden diesen Gedanken so wichtig, dass wir das hier versucht haben, auch festzuhalten und zu zeigen, was für letztlich ja auch für Gedanken in diesem Gebäude drinstecken.
Eine Gedächtnisecke für den Vorgänger, den Architekten Günther Eckert. Das kommt nur selten vor, passt aber zu Mukpetzet. Denn er ist sich sehr bewusst darüber, dass er in einer Tradition steht, dass er nie bei Null anfängt, sondern Bestehendes weiterentwickelt. Zurück in seinem Büro erzählt Mukpetzet, dass seine Ideen und Haltungen nicht immer nur auf Gegenliebe stoßen. Insbesondere München sei ein ziemlich hartes Pflaster, denn hier würden seine Gedanken
eher als ja, nett quasi betrachtet. Aber wenn hier was gemacht wird, ja, dann machen wir es gleich richtig sozusagen. Also dann, was soll man sich mit diesem alten Mist hier rum ärgern? Ja? Weil wir haben ja genug Geld. So. Also man, sagen wir, diese Gedanken finden eher dann Anklang in vielleicht weniger prosperierenden Regionen, also wo es wirklich große Probleme auch im Umgang mit dem Bestand gibt. Und insofern, sagen wir, könnte man sagen, dass das Büro in der falschen Stadt ist.
Ziehen Sie um, möglicherweise Berlin oder Ostdeutschland?
Ja, ich spiele mit dem Gedanken, auch in Berlin zumindest mal eine quasi Filiale zu eröffnen. Dort ist natürlich sehr viel mehr vorhanden, was man noch uminterpretieren kann. Und ich hoffe auch eine größere Offenheit dafür und vor allem auch in dem Fall positiv weniger Geld. Das heißt, man ist gezwungen, man hat auch, man sieht da, es gibt da auch eine Kultur der Aneignung, die sehr interessant ist. Man hat sich daran gewöhnt, dass man Dinge einfach umnutzt, dass man sehr pragmatisch vorgeht, dass daraus was Spannendes werden kann. Also das, da hoffe ich auf ein anderes Bewusstsein auch.
Wenn Sie sich international vergleichen, wo stehen Sie da?
Ja, ich sag mal, es gibt sicher nicht viele Architekten, die sich so intensiv inhaltlich mit dem Vorhandenen identifizieren. Ich hatte Lakaton Wassal genannt. Die sind aber, sag mal, wenn ich jetzt international sage, mit die einzigen, die sich mit dieser Haltung auch wirklich eine gewisse Bekanntheit erarbeitet haben. Mit dieser ganz radikalen beharren auch auf dem Vorhandenen. Da kann ich, also in dieser Liga sind wir nicht, aber das kann man auch, ja, also das kann man vielleicht bewusst über irgendwelche PR-Strategien versuchen zu erreichen, aber das ist jetzt nicht mein vordergründiges Ziel.
Sie lehren ja auch an der TU München. Findet Ihre bewahrende Art von Architektur dort Anklang bei den jungen Studierenden oder wollen die sich nicht lieber selber verwirklichen? Was glauben Sie?
Das Studium ist schon noch sehr stark auf den Entwurfsarchitekten ausgerichtet. Die Studenten selber wissen aber, also das, sagen wir, das Bewusstsein dafür, dass unsere Welt zu großen Teilen schon gebaut ist, ist tatsächlich da vorhanden und eine sehr große Offenheit und Interesse gegenüber solchen Ansätzen. Also ich habe da sehr positive Erfahrungen. Auch ich habe Studenten, weil ich auf Englisch unterrichte, aus sehr vielen Ländern und selbst aus Ländern, wo man jetzt, die man so klassisch mit Wachstum jetzt verknüpft, wie Brasilien oder Mexiko, ist das für die Studenten ein sehr interessanter Ansatz, den sie, glaube ich, auch dann bei sich anwenden können, weil natürlich gibt es da auch in diesen Wachstumsländern eine große Kultur, die auch gerade jetzt auch eine Kultur der Moderne, die nicht immer geschätzt wird. Und diese Ansätze sind insofern auch für die Studenten sehr interessant.
Sagt Mukpetet und ergänzt.
Was natürlich ein starkes Problem ist, ist tatsächlich der Glaube immer an das Wachstum, beziehungsweise die fast Notwendigkeit des Wachstums. Es muss alles ja immer wachsen, obwohl wir als Bevölkerung eigentlich schrumpfen, muss trotzdem die Wirtschaft wachsen. Und es muss immer produziert werden. Ich glaube, wir müssen von diesem Wachstumsdenken weg und sagen, es kann ein Qualitätswachstum sein, statt ein quantitatives Wachstum. Und letztlich wird die Entwicklung da auch hinführen.
Das war die Sendung Passage auf SRF 2 Kultur. Ich habe mich mit dem Münchner Architekten Mukpetet unterhalten, der vor 2 Jahren den deutschen Pavillon an der Architekturbiennale in Venedig kuratiert hat. Grundlage seiner Arbeit ist der Respekt und die Wertschätzung des Vorhandenen. Architektur ist dann am stärksten, so das Credo von Petzet, wenn sie sich organisch aus dem Bestehenden entwickelt. Am Mikrofon verabschiedet sich Sandra Leis.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.